Da sind wir wieder zurück. Andrea Stopp begleitet Sie weiter durch die Sendung Horch. Was kommt von draußen rein? Gleich gebe ich Ihnen nochmal die Übersicht unserer Sendung bis 13 Uhr. Das war die Kölner Kantorei, die für uns gesungen hat. Port Marion, das ist ein kurioses Dorf in Nordwales. Das werden wir Ihnen nachher vorstellen. Zucht und Zoo im Familientierpark Ströen in Niedersachsen und Grün-Gelb im Stau mit dem Taxi in Bangkok. Zunächst aber sind wir quasi mit Alexander von Humboldt in Oberfranken unterwegs. Aus Oberfranken dieses Tanzstück hier mit Dudelsack, Klarinette und so weiter, der Seibiser Schottische. Ja, dieses Jahr steht ja ganz im Zeichen Alexander von Humboldts. Gestern, also am 14. September, jährte sich der Geburtstag des großen Universalgelehrten und Forschers zum 250. Male. Im Sonntagsspaziergang folgen wir deshalb heute seinen Spuren, allerdings nicht nach Südamerika oder Russland, sondern nach Oberfranken. Denn dort hat Humboldt in jungen Jahren für kurze Zeit gearbeitet und geforscht, mit wenig Licht, aber mit sehr viel Feuereifer, wie uns Christina Küfner berichtet.
Ein steiniger Pfad führt vom Parkplatz den Berghang hinab, mitten hinein in den tiefgrünen Wald. Unter dessen Wurzeln schlummerte früher ein wertvolles Edelmetall. Davon erzählt auch der Name des Berges. Er heißt nämlich Goldberg. In diesen Goldberg wollen wir heute hinein.
Da kriegen wir jetzt eine Regenjacke, einen Helm und ein Geleucht, weil es unten relativ eng und schmal, denn weil die eigene Kleidung nicht schmutzig macht oder zerreißt, gibt es da die Regenjacken. Nicht, weil es nass ist, sondern als Schutz gegen die Felswände.
Aus einer kleinen Hütte holt Bergwerksführer Rüdiger Schlenk die Ausrüstung für seine Besucher. Dann geht es weiter den Waldweg entlang. Unser Ziel ist ein uralter Stollen, aus dem einst Gold zutage gefördert wurde. Dutzende solche Stollen gibt es am Rand des Fichtelgebirges. Der Goldbergbau war hier lange ein gutes Geschäft. Für ein paar Jahre waren die Goldbergwerke in Franken auch ein wichtiger Schauplatz im Leben von Alexander von Humboldt. 1793 kommt er nach Franken als frisch gebackener Bergbaubeamter. Im Auftrage Preußens soll er erforschen, wie viel Gold es hier wohl noch gibt. Was Besseres konnte dem damals 23-Jährigen gar nicht passieren.
Humboldt wollte raus. Der wollte nicht an irgendeinem Schreibtisch hocken, in irgendeinem Büro. Der wollte raus, der wollte in die Natur. Der wollte schon immer sein Leben lang die Natur untersuchen. Und was kam ihm da besser zu Pass, als dass er hier unter Tage rumkraufeln, untersuchen, machen, tun durfte und vor allem selbst entscheiden durfte, wann und wo er das alles machte.
Sagt Annette Taubenreuter vom Museumsverein Goldkronach, die die Tour zu dem alten Bergwerk begleitet. Das Städtchen Goldkronach liegt ganz in der Nähe und war seinerzeit der Wohnort von Humboldt.
Dann gehe ich vielleicht als Letzte.
Inzwischen sind wir angekommen am Mund des Stollens, wie es im Jargon der Bergleute heißt. An einem Hang öffnet sich zwischen Farnen und Moosen ein schmaler Eingang, gestützt von Holzbalken und Steinen, oben drüber ein Schild mit den Worten Glück auf. Pechschwarz ist es im Innern, da geht es jetzt rein.
Kopf einziehen, es wird gleich besser. Jetzt können wir es wieder aufrecht gehen, jetzt haben Sie Platz.
Schon nach wenigen Schritten hat einen die Dunkelheit völlig verschluckt. Im Schein der kleinen Lichtkegel, die die Helmlampen werfen, laufen wir im Gänsemarsch den engen Felstunnel entlang, tief hinein in den Berg. Nach einer Weile kommt ein größerer Hohlraum und Bergwerksführer Rüdiger Schlenk zeigt auf die karstige Wand.
Das Gestein, das wir hier sehen, das ist der sogenannte Phyllit-Schiefer. In diesen Phyllit-Schiefer waren die damals vorhandenen Goldquarzgänge eingebettet. Und das ist das Gold, das der Bergmann hier vor Ort gefunden hat. Keine kiloschweren Brocken oder Nuggets, feinst verteilte Fäden, alles im Gestein mit drinnen. Das hat der Bergmann hier vor Ort eben aus dem Berg rausgeholt.
Als Humboldt 1793 beginnt, die Stollen zu inspizieren, steckt die Branche bereits tief in der Krise. Viele Goldgruben in der Region sind nicht mehr rentabel. Das versucht der Preuße zu ändern. Er will die Abläufe verbessern, um den Bergbau neu zu beleben. Gleichzeitig nutzt der neugierige Humboldt die alten Stollen aber auch als eine Art Forschungslabor. Er untersucht unter Tage Grubenpilze und Flechten, nimmt Gesteinsproben, experimentiert mit Luftdruck und entdeckt dabei noch einmal, wie tief auch seine eigene Leidenschaft reicht.
Er hat sozusagen Blut geleckt und es war fortan für sein Leben klar, er will sich der Natur und den Besonderheiten der Natur unter jedweder Bedingung, ob Hitze, Kälte, Höhe, Tiefe, ob über oder unter Tage, will er sich widmen.
Einmal kostet seine Neugier Humboldt sogar fast das Leben. In einem fast luftfreien Schacht will er eine Lampe probieren, die er selbst konstruiert hat und wird dabei ohnmächtig. Ein Kompagnon kann ihn gerade noch rechtzeitig retten. Der Besucher von heute hat höchstens mit Platzangst zu kämpfen. Doch zur damaligen Zeit war der Bergbau brutal. Auch das wollte Humboldt verändern. Er erfindet deshalb eine Atemmaske für Bergleute, außerdem eine Grubenlampe für bessere Sicht.
Sie müssen sich vorstellen, der Bergmann hatte damals gar so modernes Geleucht wie wir. Sie hatten die sogenannten Frösche, das waren Keramik- oder Tongefäße. Die waren mit Rinderteig gefüllt, ein Stück Docht, das hat man angezündet. Es war sehr, sehr dunkel vor Ort. Also das waren schon Bedingungen, das war furchtbar.
Nachempfinden lassen sich diese buchstäblich finsteren Zeiten auch im nahen Goldkronach in einem alten Sandsteingebäude, das wir im Anschluss besuchen. Alexander von Humboldt wohnte kurzzeitig darin. Heute wird das Haus in der oberfränkischen Kleinstadt als Goldbergbaumuseum genutzt. Im Untertageraum, ein schummriges Zimmer, das man über eine Art Stolleneingang betritt, sieht und hört man Figuren zwischen Gesteinsbrocken schuften. Eine Szene, die die harte Arbeit der Bergleute nachstellt. Die Geschichte des Goldbergbaus in der Region ist hier genau dokumentiert. Und natürlich auch das glühende Engagement Humboldts.
Humboldt ist sehr, sehr früh hier in die Bergwerke eingefahren. Er hat Stunden da unten verbracht, hat nicht auf seine Gesundheit und auf Kleidung und auf irgendetwas geachtet. Er war wahnsinnig viel unterwegs, sodass die Bergleute hier auch oftmals gesagt haben, der hat 8 Arme und Beine, der ist an mehreren Stellen gleichzeitig. Wie macht er das?
Knapp 3 Jahre verbringt Alexander von Humboldt in Oberfranken und reist in dieser Zeit ständig von Stollen zu Stollen. Der Goldbergbau in der Region kommt unter ihm noch einmal zur Blüte. Und auch Humboldt selbst blüht hier regelrecht auf. In Goldkronach war ich glücklicher, als ich je wagen durfte zu glauben, schreibt Humboldt später rückblickend an einen Freund.
Die fränkischen Jahre persönlich haben ihm insofern was bedeutet, dass er erkannt hat, er hat keine Angst. Er ist in so tiefen, engen Schluchten gekrochen und er hat hieraus die Quintessenz gezogen, ich habe keine Angst, ich traue mir alles zu.
1796 verlässt Alexander von Humboldt seinen Posten als Bergbaubeamter, um sich künftig ganz der Forschung zu widmen. Kurz danach schon bereitet er sich vor auf seine erste große Expedition. Das kurze Kapitel in Franken war, wenn man so will, der inspirierende Auftakt dazu.
Soweit Christina Küfner, meine Kollegin, die uns Humboldt in Oberfranken näher brachte. In 2 Wochen dann werden wir Humboldt quasi noch begleiten auf der Kanareninsel Teneriffa. Josef Eberwein ist ein fränkischer Sänger des 19. Jahrhunderts, der viele Lieder verfasst hat. Hier in diesem, das Sie jetzt hören, geht es um einen jungen Soldaten, der sich von der Liebsten verabschiedet und mit der Ludwigsbahn, die gab es seit 1835 von Nürnberg nach Fürth, fuhr sie, der also mit der Ludwigsbahn zum Regiment fährt.
Auf der Ludwigsbahn bin ich gefahren, wohl am 18. im schönen Monat Mai. Schöne Mädchen haben wir uns genommen, ja, des Nachts um 2 und 3. Schöne Mädchen haben wir uns genommen, ja, des Nachts um 2 und 3. Und sie wollten doch so gerne mit uns gehen. Doch sie konnten ja vor lauter Weinen, ja vor Weinen den Weg nicht sehen. Doch sie konnten ja vor lauter Weinen, ja vor Weinen den Weg nicht sehen. Kehre um, du getreues Mädchen, denn der Weg, der ist für dich ja viel zu hart. Meine Reise, die geht zum Kriege, und mein Name, der heißt Soldat. Meine Reise, die geht zum Kriege, und mein Name, der heißt Soldat. Wenn du Lust hast, an mich zu schreiben, so versiegle deinen Brief mit rotem Leim. Ist die Reise dann wohl zu Ende, kehr ich wieder zu dir heim. Ist die Reise dann wohl zu Ende, kehr ich wieder zu dir heim. Sollt ich sterben auf dieser Reise, dann bekommst du einen Totenschein. dann zerbrichst du das schwarze Siegel und betrachtest dich so ganz allein. Dann zerbrichst du das schwarze Siegel und betrachtest dich so ganz allein.
Auf der Ludwigsbahn von der Gesangsgruppe Eberwein vorgetragen. Ströhem, das ist ein kleines Örtchen in Niedersachsen, direkt an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, umgeben von Moorlandschaften, tiefste Provinz für die einen. Ein ganz besonderer Ort ist es aber für andere, genauer für Pferdeliebhaber. Die kommen aus der ganzen Welt nach Ströhem, denn dort erwartet sie das größte Arabergestüt Europas in privater Hand. Vollblüter aus dieser Zucht gehören inzwischen Mitgliedern von Königshäusern oder auch der Familie von Charlie Watts, dem Schlagzeuger der Rolling Stones. Aber auch für die Menschen, die sich ein doch sehr exklusives Hobby wie dieses nicht leisten können oder wollen, ist Ströhem eine Reise wert. Am selben Ort befindet sich auch ein Tierpark, einer der artenreichsten Europas. Und geleitet wird beides, Zoo und Pferdezucht, in dritter Generation von Familie Isma. Michael Borgers, der ist mein Kollege, er hat Nils Isma getroffen und sich von ihm die Geschichte des Tierparks Ströhem und die seiner Familie erzählen lassen.
Ja, dieses Buch hat unser Großvater geschrieben, der 1959 den Tierpark gegründet hat, nachdem er in den Kriegsjahren aus Schlesien hier nach Ströhem gekommen ist. Und er ist im Grunde dafür verantwortlich, dass wir jetzt hier stehen. Der war schon immer so ein bisschen tierverrückt. Und als die Landwirtschaft dann, er war eigentlich Landwirt in den Nachkriegsjahren, zwischendurch sehr schlecht lief, muss man sagen, hat er überlegt, welche Geschäftsidee man aus dieser Leidenschaft zu den Tieren machen kann. Und er hat dann den Tierpark gegründet. Und zeitgleich hat er eigentlich per Zufall die erste Araberstute gekauft. Gar nicht mal, um Araber zu züchten, also arabische Pferde, sondern um die Ponys, die es hier gab, zu veredeln. Und aus diesen Züchtungen ist dann im Grunde auch eine Ponyrasse entstanden, das sogenannte deutsche Reitpony, was dann aus diesen Kreuzungen mit den Arabern hervorgegangen ist.
Eskott, komm mal hier, mein Junge. Eskott, geh mal an die Seite. Ja, der hat sich vor 2 Wochen noch eine kleine Verletzung am Huf zugezogen.
Der ist insofern besonders, nicht nur, weil er wirklich ein herausragendes Pferd ist, war 2-mal Reserve-Weltchampion, war Europa-Champion, hat in diesem Jahr schon in Saudi-Arabien eine große Titelshow gewonnen, ist zurzeit einer der schönsten Pferde der Welt. Den hatten wir auch schon 2 Jahre gepachtet von einem saudischen Prinzen, dem er gehört, weil wir ihn züchterisch hier einsetzen wollen. Und es ist uns jetzt gelungen, zusammen mit einer Gruppe Chinesen, die das erste Mal jetzt in diese arabischen Pferde auch investieren wollten, den Hengst eben aus Saudi-Arabien hier wieder nach Deutschland zu holen, was für die Züchterschaft hier von großer Wichtigkeit ist. Denn im Moment geht der Trend eher dahin, dass die Scheichs und Prinzen aus den arabischen Ländern die besten Pferde aus Europa, aus den USA, in den Mittleren Osten zurückkaufen und damit wertvolles Blut unseren Züchtern hier und auch uns natürlich verloren geht. Gerade China ist da ein Land, wo die Pferdezucht immer größer wird. Die Bedeutung des Freizeitsports und auch des Hobbys Pferd wird immer mehr und da ist dieses Pferd sehr symbolisch. Natürlich machen wir jeden Tag erstmal Handwerk und werden auch wie Handwerk bezahlt. Ab und zu gelingt uns aber mit Hilfe von Glück und ein bisschen Know-how auch mal ein Kunstwerk zu erschaffen. Kunstwerk in dem Sinne, dass wir eben ein Pferd züchten, was sich abhebt von anderen, was besonders ist, was eben nicht jeder sofort reproduzieren kann, wie ein Kunstwerk. Aber es ist ein Irrglaube, dass man jetzt sagt, okay, der Isma züchtet 50 Pferde im Jahr, die kosten alle 1 Million. So einfach ist es natürlich nicht. Wir können jetzt hier mal in den Tierpark gehen. Und zwar haben wir hier vorne das Thema Bauernhof. Wir versuchen ja mittlerweile nicht mehr einfach Tiere zu zeigen, sondern wir möchten versuchen, Lebensräume darzustellen. Und da haben wir einen Gehegebereich so gemacht, wo wir auf die Bedeutung alter Bauernhöfe heute für viele Wildtiere auch hinweisen. So, hier sind wir. Jetzt haben wir hier verschiedene Hühner guten Arten, die eben von ihrer normalen Leistungsfähigkeit für die Landwirtschaft nicht mehr ausreichen und nicht mehr stark genug sind. Aber das sind zum Teil ganz wunderbare und auch genetisch wertvolle Tierrassen, die es sicher zu erhalten gibt, auch um in Zukunft immer wieder die Möglichkeit haben, sich züchterisch mal weiterzuentwickeln, was in der Landwirtschaft nicht ganz unbedeutend ist. So, ich guck mal, wo die Cutter sind. Die schlafen bestimmt irgendwo. Ja, die kennen viele Besucher aus dem Film Madagaskar. Da gibt es die ja auch. Da ist ja mal einer, der sich so hinsetzt und die Sonne anbetet. Das sind diese Lemuren. Und das sind halt auch einfach, ja, hübsche und sehr sympathische Tiere.
Komm mal hier, guck mal. Habt ihr keinen Hunger?
Ja, Weintrauben sind noch beliebt, aber die haben wir gerade nicht. Was besonders bei denen ist, dass sie eben so zutraulich sind, obwohl die auch Jungtiere haben. Ne? Sie, kann man hier sehen, der Kleine sitzt auf dem Rücken. Das ist sehr außergewöhnlich, dass Affen, die jetzt nicht irgendwie mit der Hand aufgezogen sind, trotzdem sie ein Jungtier haben, so vertrauensvoll an den Menschen gehen. Ja, bei dem Wetter schlafen die immer gern. Die sind natürlich auch kältere Temperaturen gewohnt, aber die sibirischen Tiger sind über die Jahre mit Sicherheit zu den Symboltieren unseres Tierparks geworden. Besonders natürlich durch den Kater Akbar, der damals von seiner Mutter nicht angenommen wurde und den meine Mutter dann mit der Flasche großgezogen hat vor 21 Jahren. Und das hat natürlich auch für eine gewisse mediale Aufmerksamkeit gesorgt. Akbar war bekannt wie ein bunter Hund, wenn man es so sagen darf. Und er war dann viele Monate noch bei uns im Haus als Haustier. Und da gibt es auch unglaubliche Geschichten, weil wir haben immer viel Besuch. Und der eine oder andere hat dann doch verwundert geguckt, als mit einmal doch eine recht ansprechend große gestreifte Katze durch die Küche geschlendert kam. Da gab es wirklich sehr lustige Szenen, wenn der Akbar dann eben im Auto mitgefahren ist oder eben am Küchentisch gesessen hat. Nur irgendwann hat er eine Größe bekommen, wo wir gesagt haben, das ist nicht mehr verantwortbar, dass wir ihn also doch in sein Gehege bringen mussten. Und dann hat er 20 Jahre hier gelebt. Wir haben ihn jeden Tag besucht und gefüttert. Aber das ist schon ein Riesenkater gewesen. Sibirische Tiger sind auch vom Aussterben bedroht. Und so kann man nur hoffen, dass mit Hilfe der Zoos es gelingt, diese einmalig schönen Tiere zu erhalten. Und da wollen wir gerne unseren Beitrag leisten. Was machen wir denn? We have to put it somewhere. Mama is there.
Was haben Sie hier?
Einen kleinen Vogel, der ist gerade hier aus dem Baum, aus dem Nest gefallen. Ich setze den mal gerade ein bisschen ins Gebüsch. Die Eltern piepen da oben und dann hoffe ich, dass sie den weiter füttern. Ich setze den mal gerade darüber. Und das ist ja schon auf der einen Seite ein Paradies, in dem wir hier leben. Und man hat wahnsinnig viele schöne Momente, wenn mal wieder toller Nachwuchs geglückt ist bei irgendeiner Art, wo man gar nicht mit gerechnet hat. Sind auch diese besonderen Momente mit den Tieren, die man gar nicht beschreiben kann, die ergeben sich. Und dann sind es aber auch manchmal eben die schwarzen Tage, wenn ein Tier, mit dem man eine lange Verbindung hatte, dann doch auch stirbt. Das geht einem dann auch schon mal nah. Tja. Ja, wir haben zwei Kinder, die auch beide, ja, wie soll es anders sein, natürlich auch tierbegeistert sind und diesen Betrieb auch schon in irgendeiner Art mitleben. Aber die sind auch recht klein und ob die nachher, wenn es dann um die Wurst geht, auch wirklich bereit sind, das so weiterzuführen, das wird man sehen. Aber ich glaube, es spricht viel dafür, dass eins oder beides der Kinder sich doch auch hier niederlassen wollen und dieses kleine Paradies am Wegesrand, wie wir immer gerne sagen, auch weiterführen wollen.
Bangkok, meine Damen und Herren, wäre keine Metropole, wenn sie nicht zwei Flughäfen hätte. Und so reihen sich dort vor den Ankunftshallen unzählige Taxis, meist in grün-gelber Farbe. Alles scheint streng geregelt. Ist aber überhaupt nicht so. Taxifahrer in Bangkok sind berühmt und berüchtigt. Sie fahren absichtlich Umwege, sie weigern sich, Fahrgäste für nur kurze Strecken aufzunehmen oder den Taxameter anzustellen. Nun aber droht ihnen seit geraumer Zeit Ungemach. Wodurch und von wem, das erzählt uns Dieter Jandt in seiner Reportage aus den Taxis in Bangkok.
Suvarnabhumi, der internationale Flughafen im Südosten von Bangkok. Ich bin gerade angekommen. Vor dem Gebäude empfängt mich ein Schwall schwüler Hitze. Und so schwinge ich mich, nachdem man mir in der langen Reihe meist grün-gelber Taxis einen Wagen zugewiesen hat, auf den Beifahrersitz.
Wir fahren jetzt zur Rajadamnern Road, Soi 17. Das ist nicht weit, ungefähr 20 Kilometer.
Das Taxi ist eines dieser japanischen oder koreanischen Modelle. Man achtet schon gar nicht mehr darauf, ist auch nicht wichtig. Hauptsache, der Taxameter läuft. Dafür läuft ansonsten bald nicht mehr viel.
Ja, das geht ein bisschen langsam im Moment. Die Straße ist dicht.
Ein Männlein mit schütterem Haar. Es versucht eine Weile Fahrspurhopping, aber das nutzt nicht viel. Die Straßen Bangkoks sind wie jeden Tag hoffnungslos überfüllt. Heute fließt der Verkehr besonders zäh, teilweise im Schritttempo. Vor uns stehen die unzähligen Hochhäuser der Metropole im Morgendunst. Manch ein Reisender nimmt ja lieber ein Taxi von der Konkurrenz, Uber oder Easy Taxi und wie sie alle heißen, aber die wären momentan auch nicht schneller und angeblich sind sie obendrein verhasst, oder nicht?
Nein, wir sind nicht miteinander verfeindet. Hier macht jeder sein Ding. Da haben wir keine Probleme. Wir sind halt nur unterschiedlich. Solche wie Uber haben kein Taxameter.
Die privaten Fahrdienstleister treiben auch in Thailand ihr Wesen und verleiden der herkömmlichen Gilde das Dasein, das ohnehin schon schwer genug ist. Angeblich machen sie es für weniger Geld und halten sich oft nicht an die Regel, als Mietwagenfahrer wieder den Herkunftsort aufzusuchen. Wenn die Taxikollegen so einen auf frischer Tat erwischen, gibt's klare Kante. Aber unser Mann bestreitet nach bester thailändischer Manier Probleme jeglicher Art. Auch die Behörden versuchen, gegen die Privaten vorzugehen. Aber was will man gegen eine App, über die man umstandslos einen Fahrer mieten kann, ausrichten? Dabei droht Konkurrenz von oben. Von Flugtaxis ist die Rede, mit denen man weltweit etwas gegen verstopfte Straßen tun will.
Sowas kenne ich noch nicht. Ich habe aber davon in den Nachrichten gehört. Ich denke, bis es die gibt, das kann noch lange dauern. Bis dahin bin ich tot. Diese Flugtaxis wären mir auch nicht geheuer. Da hätte ich Angst zu sterben. Da ist ja sowieso kaum Platz zwischen den Hochhäusern. Das wäre viel zu gefährlich.
Sagt's und taucht am Boden in die Schluchten zwischen die endlosen Hochhausreihen ein, mit den glitzernden Fassaden und dem bunten Treiben in den Straßen, weiterhin im Kriechgang. Mir fällt ein Handy auf, das am Seitenholm neben dem Kopf des Fahrers baumelt. Ich weiß aber nicht, was es damit auf sich hat und belasse es dabei. Ich bin müde vom Flug, will endlich ankommen. Dann, nach geschlagenen 2 Stunden, sind wir da im Stadtteil Sutisan. Fahrpreis 400 Baht inklusive Trinkgeld, etwas mehr als 10 Euro.
Ich bin ein normaler Taxifahrer. Für Grab-Taxi fahre ich aber auch.
Grab, what's that? 2 Monate später löst sich das Rätsel mit dem baumelnden Handy. Der Flughafen Don Muang, nördlich von Bangkok. Ich habe als Klimasünder einen Inlandsflug hinter mir, 70 Minuten für 800 Kilometer. Auch hier wartet vor dem Flughafengebäude eine lange Reihe von Taxis. Ein junger Mann öffnet bereitwillig die Beifahrertür. Er rückt das Handy am Holm zurecht. Und wieder geht die Fahrt nach Sutisan, diesmal von Norden her und nur etwa 13 Kilometer entfernt.
Naja, es gibt Uber und Grab. Das mit Grab ist für mich nicht besonders interessant. Wenn ich will, kann ich diesen Fahrdienst nutzen. Bei denen ist das so, wenn ich gerufen werde, kann ich mir aussuchen, ob ich dahin fahre. Ich muss aber nicht.
Erklärungsbedarf. Das Singapurer Unternehmen Grab hat Uber gegrabt oder geschluckt. Die Südostasiaten gelten als noch rabiater als der US-amerikanische Fahrdienstleister, dem sie immerhin ein paar Anteile gelassen haben. Im Übrigen hat man auch die herkömmlichen Taxifahrer ein Stück weit vereinnahmt, indem sie gewissermaßen zweispurig fahren können. Daher das Handy am Holm, das Grab-Handy.
Bei Grab habe ich ja, wenn ich gerufen werde, einen Kunden sicher, während ich als normales Taxi rumfahren und nach Kunden Ausschau halten oder am Taxistand warten muss.
Unübersichtlich das Ganze. Die meisten Menschen in Bangkok winken immer noch ein herkömmliches Taxi heran. Da aber vielen Taxifahrern von Grab mehr und mehr das Wasser abgegraben wird, nutzen sie die Möglichkeit, ebenso unter dem Schirm von Grab zu firmieren. Grab Taxi heißt das dann. Und so baumelt bei vielen Taxifahrern alternativ das Handy am Seitenholm, über das sie mit Grab verbunden sind.
Ich habe mit denen ja auch einen Vertrag. So habe ich mehr Verdienst, weil ich ja für beide fahre. Das Gute ist, ich kann mehr fahren, aber das Dumme ist, für die Grab-Fahrten muss ich Provision zahlen. Immer 10 Baht. Ab 75 Baht lohnt sich das ja. Aber wenn das nur eine kurze Fahrt war, muss ich ja auch die Gebühr zahlen. Und wenn ich zu wenig für Grab fahre, kriege ich nur 70-80% vom Fahrgeld. Da ist es schon schwierig, auf, sagen wir, 400 Baht Verdienst zu kommen.
Vor allem bei Touristen werden private Fahrdienstleister immer beliebter. Das liegt auch am Ruf der Taxifahrer in Bangkok. Sie sind berühmt-berüchtigt. Manche fahren absichtlich Umwege, weigern sich, Fahrgäste für nur kurze Strecken aufzunehmen oder den Taxameter anzustellen. Nun fahren sie also zweigleisig. So verwischen die Unterschiede ganz im Sinne von Grab. Und so bereitet das Unternehmen den Boden dafür vor, dass auch Mietwagen künftig überall Fahrgäste aufnehmen dürfen. Die dritte Variante.
Als reiner Grab-Fahrer darf ich am Flughafen keine Fahrgäste aufnehmen. Da gibt es Leute, die aufpassen, dass da kein Grab-Fahrer vorfährt. Ich fände es besser, wenn die von Grab auch dorthin dürften. Es ist ja ohnehin so, dass der normale Taxifahrer gar nicht weiß, ob der Kunde ein Grab-Taxi bestellt hat oder ein normales. Und letztendlich entscheidet ja der Kunde, was für ein Taxi er will, aber auch der Fahrer, ob er den Fahrgast befördern will oder nicht.
Das hört sich nach völliger Freiheit, nach Losgelöstheit im Beförderungswesen an. Da kann man doch gleich in die Luft gehen mit dem Taxi.
Das finde ich gut mit den Flugtaxis. Sehr gut. Aber dann muss ich ja so ein Flugzeug kaufen. Da müsste ich erst mal investieren. Das wäre also eine zusätzliche Belastung. Das kostet ja.
Praktische Denke und keine Angst, sich zwischen die Skyscraper zu erheben. Aber ob das ein Vorteil ist, wenn unten die Straße endlich leer, der Luftraum aber brechend voll ist?
Ja, wohl dem, der im Regen im Taxi sitzt. Dieter Jandt war das. Warum sage ich das mit dem Regen? Dieser Titel, den wir jetzt hören, heißt Falling Rain. Das ist ein thailändischer, wenn Sie so wollen, Jazz-Titel, gesungen von Savali Pakapan. Das ist eine bekannte Sängerin gewesen in den 50er und 60er Jahren.
Looking by
Port Marion liegt an der rauen Küste in Nordwales, meine Damen und Herren. Sie hören weiter den Sonntagsspaziergang in Deutschlandfunk. Was man in der grauen, felsigen Landschaft vielleicht nicht vermuten würde, das ist ein kurioses Dorf in mediterranen Farben mit einer Bauweise, die an Alice im Wunderland erinnert. Für die Kultsendung Nummer 6, die am 16. August vor 50 Jahren erstmals im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde, war das genau das Richtige. Unbestimmbar und ungewöhnlich. Und diese Serie machte den Ort bekannt. Ada von der Deken nimmt uns auf einen Sonntagsspaziergang durch Port Marion mit.
Genau genommen falle ich schon auf einen Trick herein, bevor ich überhaupt einen Fuß in den Ort gesetzt habe. Der Weg nach Port Marion führt unter dem Bogen eines Torhauses hindurch. Die Fenster sind winzig klein und lassen das Gebäude dadurch erheblich größer wirken, als es tatsächlich ist. Zudem, ebenfalls erst bei genauem Hinsehen zu erkennen, ist der terrakottafarbige Anstrich oben deutlich heller aufgetragen als unten. Noch so ein optischer Trick, der bei Besuchern für Irritationen sorgt, sagt Location Manager Marek Jones.
He was aging it by the way he painted it.
Diese Maltechnik lässt es älter erscheinen, als es ist. Ich habe Besucher sagen hören, darin möchte ich nicht wohnen, darin muss es schrecklich und feucht sein. Aber nein, alle 5 Jahre streichen wir es genau so. Wir führen die Tricks weiter.
We're keeping the tricks going.
So gut wie Marek Jones kennt kaum jemand Port Marion. In den 15 Jahren, die er schon Presseleute und Filmteams durch den Ort führt, glaubt er fast alle kleinen Tricks und Kniffe des Erbauers entdeckt zu haben. Sicher ist er sich da allerdings nicht. Das gesamte Dorf geht auf den Waliser Sir Clough Williams Ellis zurück. Der Architekt hat sich an den steilen Klippen der rauen nordwalisischen Küste ab 1925 seinen Lebenstraum verwirklicht. Den ersten Stopp legen wir am Watchhouse an den Steilklippen ein. Der weite Blick über das Meer auf eine vorgelagerte Insel ist atemberaubend.
His main objective was to build with nature.
Sein Hauptanliegen war es, im Einklang mit der Natur zu bauen. Er nutzte die Topografie des Ortes, nutzte die Felskanten und da hat er die Cottages direkt draufgesetzt. Außerdem sollte es so aussehen, als wären wir schon immer hier gewesen. Zum einen hat er die Gebäude eben so gestaltet, dass sie alt aussehen, zum anderen hat er alte Sachen verbaut. Wir haben zwei ganze Gebäude hier, die woanders abgebaut und hier wieder aufgebaut wurden. Er war bekannt als der exzentrische Waliser, der Architektur von anderen übernahm.
He then became known as this eccentric Welshman that was accepting architecture.
Als Home for Fallen Buildings, Zuhause für abgerissene Gebäude, wurde Podmarian daraufhin auch bekannt. 25 Jahre lang hielten sein Vorhaben alle für irrwitzig. Seine Frau Amabel rechnete jederzeit damit, dass das Projekt Podmarian die gesamte Familie in den Ruin treiben würde. Doch irgendwann nahm es Form an. Als Clough Williams Ellis im Jahr 1978 im Alter von 94 Jahren starb, hatte er seine Vision eines ungewöhnlichen Ortes tatsächlich umgesetzt. In einem Infohäuschen läuft eine Audio-Video-Tour in Dauerschleife. Darin kommt der Architekt selbst zu Wort.
Abgesehen von meinem brennenden Wunsch, mich auf diese Weise selbst zu verwirklichen, hatte ich durchaus noch andere gerechtfertigte Gründe. Erstens wollte ich zeigen, dass man einen sehr schönen Ort erschließen und nutzen kann, ohne ihn zu zerstören. Und zweitens, dass gute Architektur auch gut fürs Geschäft sein kann.
Sichtachsen lenken den Blick, zahlreiche Torbögen scheinen die malerische walisische Küste einzurahmen. Eine detailreiche Verspieltheit und optische Tricks. Der Architekt scheint dem Besucher direkt zuflüstern zu wollen. Schau genau hin, Architektur kann Spaß machen. Alle Gebäude werden als Hotelzimmer oder Ferienwohnungen an Urlaubsgäste vermietet. Tagesausflügler zahlen umgerechnet 14 Euro Eintritt, um das Dorf zu sehen. Echte Bewohner gab es in Podmarian noch nie. Der Künstler Rob Piercy kommt vermutlich einem Einwohner noch am nächsten. Schon als kleiner Junge tobte Rob Piercy durch den Wald oberhalb Podmarians und kam gelegentlich auch hinunter in den Ort. Er erinnert sich an den auffälligen älteren Mann im Tweed-Knickerbocker-Anzug mit den senfgelben Kniestrümpfen. Dieses Outfit war das Markenzeichen des Architekten Clough Williams Ellis.
He was an elderly gentleman then, and I was a young boy really, so I never had the opportunity to talk to him. I would have loved the chance now.
Ein Gespräch habe sich zwischen ihm, dem damals noch kleinen Jungen, und dem älteren Herrn leider nie ergeben. Was er jetzt darum geben würde, sagt Piercy heute. Seit 25 Jahren hat Rob Piercy eine Galerie am Battery Square. Seine Aquarelle zeigen Podmarian zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter. Immer anders, immer besonders. Die Ansichten so grundverschieden und abwechslungsreich, der Wiedererkennungswert ist aber hoch. Rob Piercy möchte mir etwas zeigen, was ihm erst nach vielen Jahren aufgefallen ist. Dafür führt er mich an eine leicht erhöhte Stelle unweit seiner Galerie.
Every building, it was like one of his family.
Schau, jedes Bauwerk für sich genommen ist wie ein Teil seiner Familie. Er hat sich hier gewissermaßen seine eigene Familie geschaffen. Alle Gebäude sind miteinander verbunden, wie innerhalb einer Familie. Da besteht eine Verbindung und sei es nur der Name.
Und tatsächlich, die kunterbunten Reihenhäuser schmiegen sich eng aneinander. Andere Cottages hingegen sind nur durch ein niedriges Mäuerchen miteinander verbunden. Das Gebäudeensemble umschließt die zentrale Piazza. Dieser markante Platz mit einem Schachbrett in der Mitte war zentraler Drehort für die Fernsehserie Nummer 6.
Ich bin keine Nummer, ich bin ein freier Mensch.
In den 60er Jahren sorgte die Geheimagentengeschichte mit Superstar Patrick McGoohan in der Hauptrolle für Aufsehen. Das surreale Science-Fiction-Drama war in seiner Erzählform und Machart seiner Zeit voraus. Podmarian in seiner Unbestimmbarkeit passte dazu.
It's such an unusual village. You know, it can be anywhere.
Es ist so ein ungewöhnlicher Ort. Es könnte überall sein. Das hat Patrick McGoohan besonders gefallen. Es hätte im Ostblock oder am Mittelmeer sein können. Die Architektur ist nicht streng italienisch. Hier kommen verschiedene Architekturstile zusammen. Aber die Farben sind vor allem mediterran. Und deswegen sind wir eben doch als das italienische Dorf bekannt geworden.
Known as an Italianate village.
Erst der Abspann der letzten Folge verriet den Drehort. Von da an hat sich die Zahl der Besucher verdoppelt. Und da die Serie längst Kultstatus hat, zieht es bis heute viele Nummer 6 Fans nach Podmarian. Es gibt sogar einen Fanshop und ein jährliches Fanfestival. Die Entdeckungstour durch den Ort geht weiter. Da ist ein imposanter Kolonnadengang, der einst in Bristol stand und leicht eingekürzt an der Piazza wiedererrichtet wurde. Oder ein imposanter Kamin aus einem Herrenhaus, der sich als zu groß erwies, um ihn in einem Haus zu verbauen. Ganz pragmatisch wurde das Prachtstück von außen an eine Fassade gesetzt. Der Ort bietet viel Skurriles, ohne überladen oder gar kitschig zu sein. Es geht einen steilen Fußweg einen Hügel hinauf. Ein abschließender Blick von oben. Podmarian selbst, eingerahmt von Meer und Bergen, ist einerseits baulich verwoben mit dieser felsigen Landschaft, andererseits bleibt doch der Eindruck von einem Ort aus einer ganz anderen, eigenen Welt.
Ada von der Deken erzählte uns aus Nordwales. Damit schließt unser Reisenotizbuch für heute. Möchte sie noch hinweisen auf den kommenden Sonntag. Da kommt der Sonntagsspaziergang live hier aus unserem Funkhaus in Köln im Rahmen des Tags der offenen Tür hier im Deutschlandfunk. Ab 11 Uhr können Sie da schon meinen Kolleginnen und Kollegen über die Schultern blicken und sich das Funkhaus ein wenig anschauen. Und ab 11.30 Uhr dann senden wir den Sonntagsspaziergang. Dabei stehen Sie als Hörerinnen und Hörer im Mittelpunkt. Wenn Sie wollen, können Sie mir noch rasch Ihre besondere Reisegeschichte, Ihr außergewöhnliches Erlebnis, das, was Sie mitgebracht haben nach Hause, vorher übermitteln. Vielleicht haben wir dann noch Gelegenheit, Sie einzuladen für den kommenden Sonntag nach Köln. Schreiben Sie mir einfach an sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de oder rufen Sie an, sprechen Sie auf unseren Anrufbeantworter 0221 345 3452. Wiederhole nochmal die Mailadresse sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de. Andrea Stopp verabschiedet sich bis nächsten Sonntag.